Schönen Dank für die Begrüßung, ja, für die freundliche Begrüßung. Wir haben auch Grüße mitgebracht von den Christen aus Klingenthal oder von der Versammlung aus Klingenthal. Es wäre beides richtig. Ich habe nämlich jetzt nach dem Schalter gesucht, wie ich die Lampe ausschalten könnte. Deshalb war ich etwas unkonzentriert. Aber ich habe ihn gerade gefunden und habe es geregelt. Ich hab's lieber etwas dunkler hier. Ich möchte ein Wort lesen aus dem Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 9. Vers 1. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und Johannes mit und führt sie auf einen hohen Berg besonders allein. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus hob an und spricht zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voll Furcht. Und es kam eine Wolke, welche sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr, sondern Jesus allein bei sich. Als sie aber von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemanden erzählen sollten, was sie gesehen hatten, außer wenn der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden wäre. Und sie behielten das Wort, indem sie sich untereinander befragten: Was ist das? Aus den Toten auferstehen. Bekannter Text. Es ist 40 oder über 40 Jahre her. Da saßen gläubige Leute zusammen. Ich war auch dabei, noch ein ziemlich junger Spund damals. Und ich weiß noch, wie ich einen älteren Bruder gefragt habe: Wie ist das denn zu verstehen? Markus 9, Vers 1, wo der Herr sagt, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben. Wie ist das zu verstehen? Und dieser Bruder hat ganz schlicht gesagt: Lies weiter, dann weißt du, wie es zu verstehen ist. Also er war der Überzeugung, das, was dann auf dem Berg der Verklärung geschah, war eine besondere Macht- und Herrlichkeitsoffenbarung des Reiches Gottes. Der König wird verklärt. Und das sind einige hier. Die werden das eben erleben, ehe sie sterben. Ich habe bis heute eigentlich noch keine bessere Erklärung gehört. Und auch nichts Eigenes entdeckt, wo ich sagen könnte, das könnte noch richtiger sein. Also lassen wir es gelten. Über 40 Jahre ist es her, als ich damals diese Frage stellte und auch die Antwort bekam. Und es ist ungefähr 30 Jahre her, kamen junge Leute zu mir. Die hatten entweder eine Jugendstunde zu halten oder einen Beitrag auf einem Jugendtreffen zu geben zu diesem Text, Berg der Verklärung. Und die hatten einige Fragen und ich sollte helfen, sie zu beantworten, ihre Fragen. Ich konnte es nicht. Die waren enttäuscht. Ich habe mich geschämt. Waren auch schräg gestellt, diese Fragen, muss ich entlastend dazu sagen. Also ich war nicht in der Lage, die so zu beantworten, wie das gewünscht war. Und seitdem hatte ich großen Respekt vor diesem Bibeltext. Berg der Verklärung. In 3 Evangelien wird es geschildert. Hoffentlich, dachte ich manchmal, verlangt nicht irgendwann eine Gemeinde, dass ich Vorträge drüber halte. Hoffentlich nicht. Ist auch nicht so gekommen. Aber vor wenigen Monaten haben wir in der Andacht diesen Text gelesen. Und da fiel mir doch einiges auf, fiel mir einiges ein. Und das will ich euch heute weitergeben. Also mehr habe ich nicht vor, ja? Ein paar Gedanken zu diesem Bibeltext Berg der Verklärung. Da bleiben viele Fragen offen. Wird heute etliche Fragezeichen geben. Die bleiben auch stehen. Das schadet aber nicht. Da ist zunächst der Herr, der steht im Zentrum. Mit ihm befassen wir uns dann auch zuerst. Dann sind 3 Jünger, die er mitnimmt auf den Berg der Verklärung. Der Herr hat aber 12. Also die 3. Da wollen wir uns auch damit befassen. Aber auch mit den 9, die unten bleiben müssen. Tja. Und dann kommen 2 aus der Ewigkeit. Auch noch dazu. Das Totenreich öffnet sich. Ja, und worüber wird gesprochen und was sind so die Schlussgedanken, die der Herr hat zu diesem ganzen Geschehen? Die sollten ja nicht drüber reden, die Jünger, die mit auf dem Berg waren. Also zunächst eine ganze Zeit nicht drüber reden. Aber wir schauen zuerst auf den Herrn. Er ist auf dem Kreuzesweg. Wir waren vorhin im Garten Gethsemane gedanklich. Die Schwere der Kreuzeslast, die Schatten des Kreuzes fallen auf ihn und es ist der unterste Weg, den er gehen muss schließlich. Und jetzt dieses Erlebnis auf dem Berg der Verklärung. Das passt ja gar nicht richtig in die Linie. Ich würde es mal so benennen, es ist eine Vorauserfahrung einer kommenden Wirklichkeit. Oder es ist ein Vorauserlebnis einer kommenden Wirklichkeit. Das gibt es in der Bibel öfters. Der Herr wird verklärt, verherrlicht, obwohl die Zeit noch gar nicht da ist. Jetzt ist er verherrlicht und verklärt im Himmel. Aber damals war die Zeit noch nicht da. Eine Vorauserfahrung einer kommenden Wirklichkeit. Gibt es in der Schrift öfters, schon im Alten Testament. Ich denke an 2. Mose 15. Israel in der Wüste, 3 Tage ohne Wasser, dann Mara und dann Elim, ja? Die Palmbäume und die Wasserquellen. Wenn man reinschaut in die klassische Literatur, zum Beispiel bei Mackintosh, dann kann man lesen, Elim war ein Vorgeschmack von Kanaan. Richtig. Eine Vorauserfahrung einer kommenden Wirklichkeit. Die waren noch nicht in Kanaan. Da kam noch viel Not und Elend. 40 Jahre Wüstenwanderung, eine außergewöhnliche Strafmaßnahme Gottes für sein irdisches Volk. Dann erst kam Kanaan. Aber Elim, schon ein gewisser Vorgeschmack von Kanaan, eine Vorauserfahrung. Oder im Neuen Testament, ich nehme mal nur noch eine Sache, um das deutlich zu machen, im Johannesevangelium Kapitel 20, wir haben Osterzeit, und da lesen wir Johannes 20, und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Das kam doch erst zu Pfingsten, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde, dass er kam. Wir haben aber noch Osterzeit, also auch eine Vorauserfahrung einer kommenden Wirklichkeit. Es gibt noch mehrere Sachen, die dem ähnlich sind, aber das müssen wir jetzt nicht alles behandeln. Wir schauen also jetzt auf den Herrn. Auf dem Berg der Verklärung, Vorauserfahrung einer kommenden Wirklichkeit. Und wir lesen Vers 3. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. In einem Evangelium lesen wir, ich meine, es wäre das Lukas-Evangelium, dass er beim Beten umgestaltet wurde. Bedenkt mal, beim Beten. Er wird umgestaltet, und seine Kleider werden glänzend sehr weiß, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Weiß ist natürlich jetzt Auslegung. Weiß, so könnte man sagen, ist in der Bibel einmal die Farbe des Lebens und zum anderen auch die Farbe der Unschuld. Und der Herr wird verherrlicht, alles glänzt, besonderes Weiß an ihm. Farbe des Lebens, ihr lieben Geschwister, mit dem Herrn Jesus Christus, mit seiner Gottessohnschaft, verbindet sich Unerschaffenes, Unauflösliches und unüberwindbares Leben. Das könnte hier angezeigt werden. Das ist er, unser Herr. Unerschaffenes Leben, unauflösliches Leben, Hebräerbrief, und unüberwindbares Leben. Er starb nicht nur, er wurde nicht nur geschändet und verachtet, er wurde auch auferweckt. Das ist unser Herr. Vor einiger Zeit sagte einmal einer meiner Kollegen, bei dem Herrn Jesus, da hatte sich der Tod an einem vergriffen, der selber nicht gesündigt hatte. Und das musste korrigiert werden, ja? Deshalb Auferstehung und Auferweckung. Das ist durchaus richtig, denke ich. Ich habe das Zitat jetzt etwas ergänzt, ja? Einmal der Kollege, der Tod hatte sich an einem vergriffen, der selber nicht gesündigt hatte. Und dann meine Überlegung dazu, Korrektur. Das konnte nicht so stehen bleiben. Weiß, die Farbe des Lebens. Aber weiß, auch die Farbe der Unschuld. Da stirbt der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha, wird zur Sünde gemacht, wird zum Fluch, als hätte die Sünde personenhaft Gestalt angenommen, alles Böse, alles Verkehrte verkörpert sich in ihm. Das ist die eine Seite, er ist das Schuldopfer, er ist das Sündopfer. Und auf der anderen Seite stirbt er am Kreuz ohne jede eigene Schuld. Weiß, die Farbe der Unschuld. Weiß. Das ist also unser Herr. Und er steht sicher in der Mitte. Der Vater stellt sich ja danach auf seine Seite, ja? Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Jetzt stellt mir keine anderen Leute gleichwertig neben ihm. Das mache ich nicht mit. Das kommt ja noch im Text. Nun gut, aber jetzt diese drei Jünger, die der Herr Jesus mitnimmt auf diesen Berg der Verklärung. Petrus, Jakobus und Johannes. Er hatte aber 12. 3 nimmt er mit. Warum denn gerade die 3? Petrus, Jakobus und Johannes. Ja, man spricht davon, es gab einen inneren, einen internen Jüngerkreis. Ist ja noch keine Erklärung. Warum die 3? Das weiß ich auch nicht. Warum diese Auswahl? Das hat's ja öfters gegeben, dass diese 3 einen gewissen Vorzug hatten. Schlagen wir mal zurück, Markus 5, ab Vers 35. Ja, die Jairus-Tochter, die Auferweckung. Während er noch redete, kommen sie von dem Synagogenvorsteher und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Als aber Jesus das Wort reden hörte, spricht er alsbald zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes. Sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und als er eingetreten war, spricht er zu ihnen, was lärmt ihr und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren mit und geht hinein, wo das Kind lag. Und indem er das Kind bei der Hand ergriff, spricht er zu ihm, Talita Kumi, das ist verdolmetscht, Mägdlein, ich sage dir, steh auf. Gut, geht ja nicht um diese Begebenheit. Die 3 nimmt er wieder mit. Jetzt meine gedankliche Überlegung, die seitlich liegt. Wir haben im Text gelesen, dass sie den Herrn ausgelacht haben. Das war Schmach des Christus, die er trug. Also ausgelacht haben sie den Herrn Jesus. Aber ich weiß nicht, es wird euch ähnlich gehen. Ich habe noch keine Stelle gefunden, dass der Herr Jesus selber gelacht hat oder etwa gar andere ausgelacht hätte. Das würden wir ihm ja überhaupt nicht zutrauen, so etwas. Also ich habe in den Evangelien noch nichts entdeckt. Aber zurück auf die Linie. Die 3 sind also dabei, nicht alle 12. Ähnlich ist es ja im Garten Gethsemane. Ich nehme aber jetzt einen anderen Text. Vorhin waren wir ja im Lukas-Evangelium Kapitel 22. Wir bleiben mal im Markus-Evangelium Kapitel 14. Vers 32 steht, und sie kommen an einen Ort mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Die 3 wieder. Also der Herr Jesus wechselt nicht. Mal die, mal jene. Macht er nicht. Immer wieder die 3. Und wir gucken mal kurz ins 13. Kapitel vom Markus-Evangelium. Da gibt's noch eine kleine Besonderheit. Da ist noch ein Vierter dabei. Markus 13, Vers 1. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, siehe, was für Steine und was für Gebäude. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas besonders. Die 3, und da ist noch Andreas dabei. Ich habe euch ja viele Fragezeichen versprochen. Warum? Warum immer wieder die drei? Und die anderen müssen zurückbleiben. Ich denke, eine Sache kann man lernen aus dem Verhalten des Herrn Jesus. Er ist gerecht. Er ist gerecht. Das heißt nicht, dass er alle Leute gleich behandelt. Das gilt damals wie heute. Wir machen weiter im 9. Kapitel vom Markus-Evangelium bei diesem gelesenen Text. Also diese drei haben einen gewissen Vorzug, werden mitgenommen, aber die neun, die nicht erwähnt werden im Text, die neun anderen Jünger, die müssen unten bleiben. Wir sind wieder am Berg der Verklärung. Warten, warten, bis die vier wiederkommen, der Herr Jesus und die drei Jünger. Und an den anderen Stellen, da waren sie auch nicht dabei, was wir gelesen haben. Jetzt die Frage, wie werden das die neun verkraftet haben? Sie waren ja in etwas zurückgesetzt. Die hatten schon genug Vernunft und Verstand, um das zu begreifen. Drei werden mitgenommen, wir müssen warten. Warten, warten. Wie werden sie das gemeistert haben? Irgendwo hat einer das etwa so geschrieben, wie viel Demut brauchten die Neun, um mit dem Leben zurechtzukommen. Um mit der Christusnachfolge zurechtzukommen, wenn der Herr, dem sie folgen, solche Unterschiede macht. Geschwister, wir springen in die Gegenwart. Wie viel Demut brauchen wir im Leben? Wenn wir meinen, hier sind wir zurückgesetzt. Hier müssen wir warten. Warten, warten, während andere das nicht müssen. Wie viel Demut brauchen wir in der Christusnachfolge, um zurechtzukommen, wenn wir zu den, ja, im übertragenen Sinn, zu den Neuen gehören, die nicht mitgenommen werden? Na ja, könnte man sagen, es gibt eben Multitalente in der Reichsgottesgeschichte und es gibt unauffällige Leute. Es gab damals schon einen Petrus, einen Johannes, einen Jakobus, aber es gab auch einen Bartholomäus und einen Thaddäus. Leute, von denen man fast nichts liest. Die gehörten auch zum Zwölferkreis. Die wollte der Herr auch bei sich haben. Warum auch immer. Warum auch immer. Ja, wenn andere geehrt werden und wir gehören zu denen, die man eher übersieht, wie kommt man damit zurecht? Es gibt ja eine Bibelstelle, die ist fast einzigartig, denke ich. Wisst ihr, wir sind zu Recht davon geprägt, dass wir sagen, es geht um die Ehre Gottes. Es geht darum, dass unser Herr Jesus groß gemacht wird. Und je besser wir zurücktreten und nicht danach streben, geehrt zu werden, desto mehr funktioniert das, dass er geehrt wird. Das ist alles richtig und das ist... Daran darf man nicht rütteln. Und doch gibt es eine Stelle, wo man sagen möchte, na ja, und wie gelingt uns das? Und da sind wir wieder beim Thema. Ich will es mal lesen. In 1. Korinther 12 steht das. Man meint zunächst gar nicht, dass sowas in der Bibel steht. 1. Korinther 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Das meine ich jetzt nicht so sehr. Jetzt kommt's. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird. Jetzt verfälsche ich den Text. Dann werden alle anderen ja mit verherrlicht. Falsch. Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Überlegt euch das mal. Es steht tatsächlich in der Bibel, es kann sein, dass mal ein Glied am Leib des Christus herausgehoben und geehrt wird. Und dann steht's nicht wie im ersten Teil dieses Verses, wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, werden die anderen mitgeehrt. Nein, wenn ein Glied verherrlicht wird, dann freuen sich die anderen mit, die nicht mit verherrlicht werden. Das ist viel verlangt. Das ist viel verlangt. Das ist ja ein richtiges Gift für unser altes Wesen. Und wir kennen einen in der Bibel, der an dieser Stelle wirklich gescheitert ist. Nicht einer, nicht irgendeiner im Reich Gottes, nein, eine herausragende Persönlichkeit, Saul, ja? König im Volk Gottes. Und dann kommen sie aus dem Krieg, 1. Samuel 17 oder 18 ist es, kommen sie aus dem Krieg und die Frauen ziehen dem heimkehrenden Heer entgegen und sind gar nicht geistlich. Warum nicht? Ja? Saul hat Tausende erschlagen, David Zehntausende. Das hätten sie nicht machen sollen, ist meine Bewertung. Dem einen geben sie 1000, dem anderen 10.000. Und der eine wird krank daran, ja? Der kommt völlig durcheinander. Und es beginnt ein schwerer Weg. Dem fehlt bloß noch das Königtum, sagte er. Also, und da hat's nicht funktioniert. Er konnte sich nicht freuen über die Zuteilung, die an dieser Stelle Leute gemacht haben. Ich unterstütze sie nicht. Aber es war so. Ja, zurück zum Berg der Verklärung. Also das wissen wir jetzt auch wieder nicht richtig, wie die Neuen zurechtgekommen sind mit ihrer Situation. Aber ich denke, wir haben gespürt, dass es uns herausfordert. Es kann sein, dass wir im Leben irgendwo zu den Dreien gehören, die da mitgenommen werden. Und es kann sogar öfters sein, dass wir zu den Neuen gehören, die warten müssen, die sich vielleicht auch zurückgesetzt fühlen. Aber es geht ja weiter im Text und es kommen ja noch Leute aus dem Totenreich dazu. Es erschienen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Also die drei Jünger aus dem Zwölferkreis, der Herr und jetzt kommen noch zwei aus der Ewigkeit. Das ist ein besonderes Stück, was wir hier erleben. Zwei aus dem Totenreich. Frage an euch, bitte nicht darauf antworten. Könnt ihr nicht beantworten, die Frage. Ich auch nicht. Kamen die mit Körper oder ohne Körper? Bleibt offen. Mose und Elia, und sie unterreden sich mit dem Herrn Jesus. Ein anderes Evangelium sagt, sie besprachen den Ausgang, den er nehmen sollte aus Jerusalem. Also über Golgatha wurde gesprochen. Über seinen schweren Weg ans Kreuz, in die Not und in die Schande. Darüber wurde gesprochen. Man wundert sich ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, da hätte es ja müssen eigentlich eine kleine Vorstellungsrunde geben, ein Bekanntmachen. Der Herr natürlich, er kannte sie alle, dass er gesagt hätte, Ja, also Elia und Mose, das ist Johannes, das ist Petrus, das ist Jakobus. Und umgedreht auch, ja? Die kannten sich ja nicht. Na, die drei schon aus dem Jüngerkreis. Aber die kannten ja die anderen nicht. Aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Aber woher sollten sie wissen, wer derjenige ist? Keine Vorstellungsrunde, kein Bekanntmachen. Das war offensichtlich nicht nötig. Jetzt nochmal zurück zu meinem Leitgedanken. Vorauserfahrung, Vorauserlebnis einer kommenden Wirklichkeit. Der Herr ist der Verherrlichte. Vorauserfahrung, Herrlichkeit, die wir erwarten, Zukunft, die uns versprochen ist. Ob es da ähnlich sein wird? Keine große Vorstellungsrunde im Himmel, kein ausführliches Bekanntmachen, nie endendes Bekanntmachen, wer derjenige ist. Damit die Erlösten alttestamentlicher Zeit und die Erlösten neutestamentlicher Zeit auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, was Sache ist. Ich vermute, es könnte ähnlich sein wie auf dem Berg der Verklärung. Ist nicht nötig. Es könnte ein Erkennen durch den Heiligen Geist geben. Wie meine ich das? Und jetzt verwende ich eine Illustration, ein Beispiel. Und das ist eine ganz riskante Geschichte, was ich jetzt mache. Aber ich tue es, weil es in der Bibel steht. Sonst würde ich mich mächtig scheuen davor. Ich tue es, weil es in der Schrift steht. Wir schlagen mal das erste Buch Samuel auf. Und lesen im Kapitel 28 ab Vers 7. Da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die einen Totenbeschwörergeist hat, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Knechte sprachen zu ihm, siehe, zu Endor ist eine Frau, die einen Totenbeschwörergeist hat. Und Saul verstellte sich und zog andere Kleider an und ging hin, er und zwei Männer mit ihm, und sie kamen zu der Frau bei Nacht. Und er sprach, wahrsage mir doch durch den Totenbeschwörergeist und bringe mir herauf, wen ich dir sagen werde. Aber die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt ja, was Saul getan hat, dass er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum legst du meiner Seele eine Schlinge, um mich zu töten? Und Saul schwur ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, wenn dich eine Schuld treffen soll, wegen dieser Sache. Da sprach die Frau, wen soll ich dir heraufbringen? Und er sprach, bring mir Samuel herauf. Und als die Frau Samuel sah, da schrie sie mit lauter Stimme, und die Frau sprach zu Saul und sagte, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Dunkle Geschichte, dunkler geht's nicht mehr. Höchst verwerflich, was hier passiert. Worauf will ich hinaus? So verwerflich das Ganze ist, was Saul macht, Also erst rottet er die Wahrsager und die Totenbeschwörer aus. Erst ist er der konsequente Mann, der gegen die Finsternis angeht. Man staunt. Und dann ist er selber in großer Not und verstellt sich, verkleidet sich und geht zur Wahrsagerin. Und passt auf, als dieser dunkle Geist von unten wirksam wird, schreit die Frau auf und sagt, du bist ja Saul. Das hatte ihr kein Mensch erklärt. Das hatte er selber nicht gesagt. Er hatte sich ja verstellt, er hat sich verkleidet. Er wollte ja nicht erkannt werden. Und ohne jede menschliche Hilfe, durch den Einfluss dieses dunklen, bösen Geistes, erkennt die Frau, das ist Saul. Und jetzt die Brücke zum Berg der Verklärung, schärfster Kontrast. Und die Brücke zur kommenden Ewigkeit, schärfster Kontrast. Geschwister, was ein übernatürlicher, dunkler Geist von unten kann, das kann Gottes Geist längst und in einer völlig überlegenen Art und Weise. Ohne Vorstellungsrunde, ohne bekannt zu machen, dass durch den Einfluss des Heiligen Geistes Leute erkennen, das ist Mose, das ist Abraham, das ist John Nelson Darby, das ist John Wesley. Also so könnte ich mir's erklären, was dort auf dem Berg der Verklärung in Markus 9 geschehen ist. So könnte ich mir's erklären, dass es einfach nicht nötig ist, dass uns da jemand in der Ewigkeit hilft. Es kann ein Erkennen durch diesen übernatürlichen Heiligen Geist geben, der alles andere, was die Finsternis zu Wege bringt, weit übertreffen wird. Warum erscheinen denn Elia und Mose gerade aus dem Alten Testament? Warum denn nicht Abraham und Daniel? Warum nicht Josua und Gideon? Ja, das sind weitere Fragen. Man könnte versuchen, eine gewisse Linie zu ziehen. Mose, Elia, Christus. Mose hatte ein außergewöhnliches Begräbnis, von Gott begraben. Außergewöhnlich. Elia starb überhaupt nicht. Er fuhr im feurigen Wagen auf gen Himmel. Besonderheiten bei Mose, bei Elia und natürlich dem allen übergeordnet unser Herr, der starb und wieder lebendig wurde und inthronisiert ist und wiederkommen wird. Also vielleicht ist das hier eine gewisse Gemeinsamkeit, die man erkennen kann. Berg der Verklärung, Besonderheiten. Die Sache mit Elia und Mose, mit dem Erkennen, wer derjenige ist. Wie wird das einmal sein in der Zukunft? Wie wird das einmal sein? Werden wir uns erkennen in Gottes kommender Herrlichkeit? Also der Text legt es uns schon nahe, dass es da keine Verwechslungen geben wird. Der Text legt es uns nahe. Erkennen durch den Heiligen Geist, wer derjenige ist. Da hat sich vor einiger Zeit ein Mann empört, ja, und seine Frau war kürzlich vorher gestorben. Werde ich meine Frau wiedererkennen in der Ewigkeit? Und wie wird das alles sein? Er war erregt. Er war mit bestimmten Äußerungen irgendwie nicht zufrieden. Also Geschwister, eine Sache scheint sicher zu sein. Es wird keine Neuauflage der irdischen Verhältnisse geben in der Ewigkeit. Das ist sicher. Und doch Elia und Mose, nicht irgendeiner, es waren Personen, Persönlichkeiten. Das ist ja das Geheimnis, denke ich. Zeit und Ewigkeit. Auf der einen Seite wird alles neu und auf der anderen Seite bleibt Person, Persönlichkeit erhalten. Keine Wiederbelebung der Leichname. Und doch Person, wie sie auch bekannt war. Das sind schon gewisse Fragen und auch Geheimnisse an dieser Stelle. Zukunft. Ja, eine Vorauserfahrung, ein Vorauserlebnis einer kommenden Wirklichkeit. Ja, manchen gefällt das gar nicht so ganz, ich weiß. Wenn es um die Zukunft geht, wie wird das Gott machen? Und kein Heiraten mehr, kein Verheiraten mehr, ja, keine Wiederbelebung der irdischen Verhältnisse. Tatsächlich, so sagt es die Bibel. Werden wir damit fertig? Das ist an dieser Stelle schon eine Frage, die uns beschäftigen darf. Herrlichkeit in Gottes Nähe, in der Nähe des Herrn Jesus. Petrus möchte drei Hütten machen und er wird zurückgewiesen. Er stellt Mose und Elia und den Herrn gleich. Er ist ja selbstlos, sieht so aus, ja, von sich spricht er nicht, aber trotzdem lässt es der Herr nicht durchgehen. Petrus wusste nicht, was er sagen sollte und er redet trotzdem. Wie oft haben wir den Fehler im Leben gemacht? Wussten nichts Richtiges zu sagen und haben trotzdem gesprochen. Er wird korrigiert von dem Herrn. Ja, ein Stück Blick auf die Zukunft. Können wir damit leben? Kommen wir damit zurecht? Es gibt eigentümliche Gedanken an dieser Stelle, gerade auch wenn es um das Verheiratetsein geht, dass es also dort kein Verheiratetsein mehr geben wird. Ja, wenn man das mal so auf sich wirken lässt, völlig neue Konditionen. Aber die Jünger, die müssen wieder runter vom Berg. Die können nicht oben bleiben Und damit möchte ich das Ganze dann auch abschließen. Als sie aber von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, außer wenn der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden wäre. Also zunächst sollten sie schweigen. Was? So ein hervorragendes Erlebnis und nicht drüber reden. Ja, der Herr wollte es so. Der Herr wollte es so, schweigt erstmal darüber. Es ist zunächst nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das kann es auch in unserem Leben geben, dass man etwas erlebt und es ist zunächst nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Warum? Warum soll nicht alles ans Mikrofon geschafft werden? Andere haben vielleicht eine ganz andere Lebensfügung und eine ganz andere Lebenslast zu tragen. Sprecht zunächst nicht darüber. Auch wenn man mal was Besonderes erlebt, deshalb ist man kein besonderer Christ, ihr Lieben. Das darf man nicht vergessen. Vielleicht war das hier auch der Grund dafür, warum das der Herr so verordnet hat. Also, es ist noch einiges zu erwarten und mögs der Herr schenken, dass wir ihn noch besser kennenlernen, dass wir mit den unterschiedlichen Verhältnissen im Leben noch besser zurechtkommen und dass wir uns auch noch oder ganz neu auf eine große Zukunft freuen können, die uns versprochen ist. Wo er, natürlich, er die strahlende Mitte ist, der herausragende, wie auf dem Berg der Verklärung, so auch in der Zukunft.